Überleg dir mal, wir lassen wenige Menschen an uns ran und beim Essen geht was in dich rein. Das ist wirklich wichtig zu wissen. Und wenn man da der Captain seiner Fähre ist und ein bisschen kochen kann, dann kann man selbst entscheiden, was man isst, wie man sich ernährt. Und daran angeknüpft sind Dinge wie Lebensglück, Gesundheit, Geselligkeit und Gesellschaft.
Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Not Too Old Podcast. Wir alle essen jeden Tag und jeder von uns hat unterschiedliche Gelüste und Leidenschaften. Für die einen ist das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages, andere besuchen mittags eine Kantine, gehen abends essen, lassen sich etwas liefern oder schwingen selbst den Kochlöffel. Wir alle wissen, wie wichtig eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist. Gerade im fortgeschrittenen Alter. Aber wir sind auch perfekt im Verdrängen. Wie schön wäre es, wenn wir die Lust aufs Kochen wecken könnten. Das ist ein erster Schritt zu mehr Spaß, Genuss und Gesundheit. Klappen kann das zum Beispiel mit einem Kochbuch, welches nicht im Regal einstaubt, sondern wirklich als Inspirationsquelle genutzt wird, um einfache und leckere Gerichte auf die Teller zu bringen. Und gemäß unserem Titel ist man auch nie zu alt, sich kreativ in der Küche auszutoben. Einer, der auf jeden Fall für Fachwissen und Motivation sorgen kann, ist Stefan Paul. Der hat in Sterneküchen das Handwerk der Kulinarik gelernt und sich später als Buchautor und Journalist zum Ziel gesetzt, Gerichte zu entwickeln und den Menschen in Büchern, Geschichten und seinem Blog näher zu bringen. Er ist einer der erfolgreichsten Kochbuchautoren unseres Landes und seine Themen reichen vom Standardwerk bis zu vegetarischen Gerichten, Streetfood, Campingküche oder auch japanischen Klassikern für jedermann. Daher nutzen wir die Chance und entlocken ihm heute ein paar seiner Geheimnisse und Tipps für mehr Genuss und Spaß am Herd. Wenn euch gefällt, was ihr hört, hinterlasst gerne ein paar Sterne bei iTunes oder Spotify. Sterne passen ja auch super zu Kulinarik. Nun aber, lieber Stefan, herzlich willkommen im Not Too Old Podcast und vielen Dank für deine Zeit.
Vielen lieben Dank auch für die wundervolle Einführung. Toll, dank dir.
Sehr gerne. Du bist ein 69er Jahrgang, du steckst also schon so etwas länger in den 50ern. Wie erlebst du diese spannende Lebensphase?
Also ich erlebe die als äußerst aufregend und erfüllend. Ich habe mir tatsächlich damals, als ich 50 wurde, habe ich gemerkt, dass mir dieser Geburtstag mehr zugesetzt hat als der 40. beispielsweise. Und dann habe ich aber für mich beschlossen, ich mache einfach weiter. Und ich freue mich, dass ich eben so ein schönes Thema, ich habe so ein schönes Lebensthema, die Kulinarik, das Kochen. Und das sind die Dinge, die mich begleiten und die einen vielfältigen Alltag für mich machen. Und ich habe Energie, ich bin gut drauf und mache das am liebsten.
Dein Name Stefan hat ja eine Besonderheit. Du wirst nicht mit F, sondern mit V in der Mitte geschrieben. Waren deine Eltern da einfach kreativ oder gibt es irgendwie eine Geschichte zu dem Vornamen?
Es gibt tatsächlich eine Geschichte. Meine Mutter hat mich sehr jung bekommen, mit 20. Mhm. Also ich hatte das Glück, eine sehr junge Mutter zu haben, was mir viel Spaß gemacht hat, bis heute. Und meine Mutter hat damals ein Lied gehört, 68, Memories of Stefan. Ein Lied von Mireille Mathieu und dieses Lied, ich habe das neulich mal rausgesucht, eine arge Schnulze und der Stefan in diesem Lied schrieb sich mit F und meine Mutter, als ich dann unterwegs war, fand, dass das F so stakelig ist und hat es dann mit V probiert und dann hat sie sich überlegt, das ist ja auch schön international. Und ich bin ihr bis heute dankbar, weil als Buchautor bleibt man natürlich am V hängen und man bleibt im Sinn. Also lieben Dank, Mutsch, auf diesem Weg. Grüße gehen raus.
Ja, auch an Mireille Mathieu dann wahrscheinlich.
Auf jeden Fall.
Was bei dir auf den Teller kommt, das besprechen wir ja gleich noch. Tust du ja neben Ernährung irgendwie noch mehr für deine Gesundheit? Also hast du so in diesem Dreiklang Schlaf, Bewegung irgendwie so ein gutes Setup für dich gefunden?
Total. Ich schlafe sehr gut. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Also ich bin wirklich abends redlich müde und es geht sofort in die Schlummerwelt. Ich stehe sehr früh auf, also 6.30 Uhr und ich laufe viel. Das ist jetzt nichts Spektakuläres. Ich mache das schon mein ganzes Leben und ich mache das sehr gerne. Früher bin ich Marathons gelaufen. Also unvergesslich ist der New York Marathon, der wirklich ein Erlebnis war in den 90er Jahren. Aber das mache ich heute nicht mehr. Aber ich habe die Freude am Laufen nie verloren. Mir gibt Laufen eine tolle Energie. mir schafft laufenden Grundumsatz und vor allen Dingen schreibe ich, während ich laufe, im Kopf. Mhm. Das ist richtig toll. Manchmal, wenn ich hänge an einem Text, an einer Reportage oder einem Buch, dann gehe ich kurz eine Runde laufen am Kaiser-Friedrich-Ufer und schon platzt der Knoten und ich komme mit neuen Ideen zurück an den Schreibtisch.
Ja, sehr gut, sehr gut. Für viele Köche und auch Feinschmecker gehört ja ein edler Tropfen eigentlich immer mit auf den Tisch. Da du nun jeden Tag kochst, wie hast du das bei dir für dich geregelt?
Den edlen Tropfen? Ja. Also zu dem sage ich nie nein. Und ich bin Genussmensch durch und durch und habe auch als Genussmensch so ein leichtes Suchtpotenzial, spielt da immer mit. Und ich habe mich tatsächlich irgendwann im Leben, in meinen 40ern, dafür entschieden, eine Sache aufzugeben. Das Rauchen oder den Wein. Und ich habe mich fürs Rauchen entschieden. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Man schmeckt einfach besser und der Wein ist mir geblieben und das ist auch eine tolle Sache. Also Wein ist Kultur. Wein gehört für mich aber auch immer zum Essen und das macht einfach großen Spaß.
Ja, Hamburg ist ja auch eine Bierstadt. Zwischen Bier und Wein schwenkst du hin und her oder bist du wirklich Weintrinker?
Ich trinke gerne mal ein Bier, aber ich interessiere mich am meisten für Wein und gerade auch diese neue Welt der sogenannten Natural Wines. Begeistert mich total. Das sind Weine, die sind besonders, die erweitern das Spektrum der uns bekannten Weinwelt enorm. Die tun unheimlich gut. Im Alter verträgt man Naturals besser als oft andere herkömmliche Weine. Und das macht mir viel Freude. Und ich glaube, die Naturals sind so ein bisschen zu sehen wie das Craft Beer. Also eine Bewegung, die jetzt einfach wahnsinnig stark ist und später einfach den Kanon der Dinge, die man genießen kann, erweitert.
Ah, cool. Bei uns geht es ja auch immer um das Thema so Neustarts, Richtungswechsel im fortgeschrittenen Alter. Du hast mit gut 50 neben der Schreiberei auch noch eine Agentur gegründet mit einem Team zusammen, die den schönen Namen Kaiserhappen trägt, in der wir jetzt auch sitzen. Was macht ihr mit dieser Agentur? Wer könnte euch brauchen?
Kaiserhappen ist tatsächlich eine Agentur für kulinarisches Handwerk, smarten Tourismus und die gute Gastronomie. Das sind unsere Kundinnen und Kunden, die kommen aus diesen drei Feldern und wir helfen denen, indem wir zum Beispiel ihre Homepages für sie bauen und betexten. Wir machen Bilder, wir entwickeln Rezepte, fotografieren die auch im Studio für unsere Kunden. Wir machen Videoaufnahmen. Wir machen alles, was mit Kommunikation zu tun hat, weil wir gelernt haben, dass insbesondere der Mittelstand und das Handwerk oft Probleme hat in klassischen Agenturen. Da wird zuerst mal nach dem Jahresbudget gefragt. Wir dagegen reden da auf Augenhöhe mit unseren KundInnen und das macht große, große Freude. Und ja, das war wirklich eine späte Gründung, hat aber dennoch großen Spaß gemacht. Und ich glaube, wir brauchen, mein Kompagnon Oliver Wagner und ich, wir haben diese Zeit gebraucht, um jetzt das anbieten zu können, was wir anbieten. Hm. Das hat viel mit Erfahrung zu tun und deswegen sind wir eine gute Wahl für unsere Kundinnen.
Hm. Ja, sehr spannend. Viele erfolgreiche Köche und Köchinnen landen ja früher oder später auch im Fernsehen. Da gibt es Kochformate, dann gibt es so dieses, wo Restaurants geholfen wird, denen es nicht so gut geht bei einer Neuausrichtung. Zum Teil gibt es aber auch Quiz-Sendungen oder Partnersuchen, wo so Köche auftauchen. Du warst auch kürzlich im ZDF-Fernsehgarten zu sehen, hast dort ein paar deiner Rezepte präsentiert. Wie siehst du so diesen Hype dieser Kochformate im Fernsehen und wäre so eine Laufbahn auch was für dich?
Das wäre mal was für mich gewesen. Heute bin ich dankbar, dass ich diesen Weg nicht eingeschlagen habe. Das durfte ich gerade wieder erfahren bei dem von dir erwähnten Auftritt im ZDF-Fernsehgarten. Heiligsblechle, das war schon ganz schön aufregend, muss ich sagen. Und es ist tatsächlich so, dass es 2015 gab es mal Bemühungen, da sollte der deutsche Jamie Oliver gefunden werden. Und da war ich mit dabei in diesem Casting. Mhm. Und am Ende des Castings blieben zwei Leute übrig. Das war ich und das war Tim Melzer. Ah. Und unsere Bänder gingen damals tatsächlich in alle Sender und alle Sender haben sich geschlossen für Tim Melzer entschieden.
In welchem Jahr war das?
Ich glaube, oh, das müsste ich gucken. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich schätze 2015.
Okay.
Oder vielleicht sogar noch früher. Und ich bin dann sehr gerne der Mann in der zweiten Reihe geworden. Und bin da sehr dankbar für. Das war eine wilde, lustige Zeit. Ich war mal kurz auf RTL am Mittag zu sehen. Das hat mir aber als Fernseherfahrung gereicht.
Das klar. Du schreibst nicht nur Kochbücher, zu denen wir später noch kommen, sondern auch Erzählungen, wo die aber auch immer mit Kulinarik zu tun haben. Vor uns liegt auch ein Buch, was jetzt im September auf den Markt kommt. Wo ist so deine Verbindung vom Koch zum Märchenonkel? Also wie kommst du zu deinen Geschichten und was ist da der Inhalt?
Ja, der große Witz ist, die Literatur war viel früher da als die Kochbücher. Also ich habe schon immer Literatur geschrieben, weil ich immer schon gerne geschrieben habe und das natürlich auch mit meinem Beruf, mit meiner journalistischen Arbeit zusammenhängt. Und da kommt alles zusammen, das Kochen und meine Leidenschaft fürs Schreiben. Drei Erzählbände sind es mittlerweile und ein Roman. Das neue Buch heißt Die Kichererbsen der Senora Dolores, Geschichten vom Kochen, erscheint, wenn wir das hören, ich weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird, im September. Mhm. Und ich liebe das, weil da kommt zusammen, was ich gerne mache. Ich koche gerne und ich schreibe gerne. Und für mich gibt es da keine Grenzen. Also ich sehe mich nicht nur als Kochbuchautor und schon gar nicht nur als literarischen Autor. Aber beides zusammen geht ganz gut und macht mir persönlich Freude, weil die Literatur ist immer von all meinen Disziplinen die mir am meisten Freiheit schenkt. Hm.
Okay. Wir beide haben was tatsächlich gemeinsam. Wir testen beide Restaurants für den Genussguide von dem Stadtmagazin Szene Hamburg. Das ist so ein bisschen so, wenn mich jemand danach fragt, erzähle ich immer wie bei Brust oder Keule mit Louis de Funès, wo man so inkognito in einem Restaurant sitzt und alles abcheckt und sozusagen Service, Gerichte, aber auch Ambiente und so weiter. Und das macht immer riesigen Spaß. Also wir sind da meist mit der ganzen Familie. Nun glaube ich, wenn dein Name inzwischen bei irgendeiner Reservierung auftaucht, dann gehen die Hacken da zur Begrüßung dann aber schon zusammen, oder? Oder kannst du auch noch geheim testen?
Ja, ich kann wahnsinnig ungestört essen gehen, weil ich natürlich sehr viel essen gehe und in Hamburg durchaus bekannt bin in den gastronomischen Zusammenhängen. Aber die Boys and Girls wissen ja nie, warum ich heute Abend hier sitze. Und meine Frau und ich, wir haben eine wunderbare Show entwickelt. Das glückliche Pärchen am Hochzeitstag. Wir halten dann also am Anfang mal so zwischendurch ein bisschen Händchen, gucken uns tief in die Augen, dann gucken die aus der Küchentür und sagen, ach so, der ist ja bestimmt heute privat hier. Das ist die lustige Seite. Tatsächlich ist es so, wenn wir kommen, kann die Küche kaum etwas besser oder anders machen. Also sie können vielleicht ein Hauch freundlicher sein, aber das, was auf den Tisch kommt, ist schon das, was sie können und immer machen. Also die Sonderbehandlung ist im Grunde genommen ausgeschlossen.
Ja. Und was macht für dich so ein Restaurantbesuch zum runden Erlebnis, wenn du das jetzt wirklich auch als Prüfer oder so checkst sozusagen? Also wann gehst du irgendwo raus und sagst, das hat jetzt richtig, war richtig rund und hat für mich gepasst?
Das ist ganz lustig, das hat sich verschoben mit den Jahren. Ich habe mich früher extrem stark aufs Essen konzentriert. Mittlerweile ist mir das gastronomische Gesamterlebnis sehr, sehr wichtig und ich lege immer mehr Wert darauf, wie ich abgeholt werde, wie der Service ist, wie das Ambiente ist. Das spielt für mich alles mittlerweile eine wichtige Rolle und da bin ich nicht allein. Es gab jetzt so eine Phase, die letzten 10, 15 Jahre, da war der Koch und insbesondere der Koch im Fine-Dining-Bereich ja ein Star. Man versenkte sich in seine Philosophie und die Teller dahinter. Und mittlerweile ist die Bewegung ganz woanders hin. Mittlerweile merken viele Menschen, die Zeiten sind stürmisch. Sie wollen einfach einen wahnsinnig schönen, netten Abend haben, zusammensitzen und ein gutes Essen und ein Glas Wein genießen. Und wer sich darauf einlässt und wer das jetzt bietet, der gehört zu den Gewinnergastronomien auf jeden Fall. Es ist schwer geworden, weil wir diesen Fachkräfte- und Nachwuchskräftemangel haben. Aber das kann man alles mit einer freundlichen Herzlichkeit wettmachen.
Und wie siehst du so diese Sterne-Gastronomie? Also ich als jetzt nicht einer, der so tief drin ist, hast du das Gefühl, dass da jetzt so mehr Experimentierfreude und viele junge Wilde sozusagen auch an den Herd kommen, mehr ausprobieren und dadurch auch die Bandbreite irgendwie größer geworden ist? Ist das nur meine Wahrnehmung oder ist das tatsächlich so, dass sich so diese, insbesondere die gehobenen und die Sterne-Gastronomie da auch verändert?
Ganz klar. Also das siehst du genau richtig. Sterneküche war schon immer Avantgarde, war schon immer Spitze, war schon immer Weiterdenken, Themen Weiterdenken. Die Themen der letzten Jahre sind da ganz deutlich die Regionalität, aber auf eine weltoffene Art. Also das gefällt mir wahnsinnig gut, dass sich da immer was verändert. Und es ist auch so, dass die Sterneküche ist auch so eine Männersache. Das ist natürlich Wettbewerb, das ist Auszeichnung, das ist Ehrgeiz und das spürt man und merkt man und das treibt natürlich aber auch auf eine gute Weise voran und sorgt dafür, dass eben auch dieser Bereich niemals langweilig wird und zu Recht dann zu einer ausgezeichneten Spitze gehört.
Mhm. Bei Männern geht natürlich sofort bei mir eine Lampe an. Ist es immer noch so, dass du glaubst, Sterneküche ist immer noch männerdominiert, weil das ja eigentlich im Alltag, würde ich jetzt sagen, kochen die Frauen und in der Sterneküche sieht es anders aus oder verändert sich das?
Die Gastronomie ist nach wie vor extrem männlich geprägt in der Küche. Was sich geändert hat, ist der Ton. Was sich geändert hat, ist, dass Küchencrews verstanden haben, dass gute Küche eine Teamleistung ist. Die Küchen sind freundlicher geworden, nicht mehr so heiß wie früher. Ende der 80er Jahre hatten wir während des Service auf Brusthöhe 60 Grad. Wir haben das mal gemessen. Und da tickt man natürlich gerne mal durch. Was wirklich fehlt in der Gastronomie, sind die Frauen, ist eine weibliche Hand, ist eine weibliche Ansicht auf das Kochen selbst. Wenn das passiert, ist das sehr spannend. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Frauen in der Küche sich finden. Mhm. Das Problem ist für mich auch die schlechte Berichterstattung. Also es wird immer wieder die Kehrseiten des Berufes herausgekehrt. Und meine beiden Nichten, die sich beide fürs Kochen interessiert haben zeitweilig, die sind dann durch Berichterstattungen, wenn dann irgendwie wieder jemand gefunden wird, der in der Küche noch rumpöbelt, das sind Dinosaurier. Aber irgendwie werden die von den Zeitungen immer noch gefunden und ans Licht gezerrt. Und das ist immer schade, dass wir so eine wahnsinnig schlechte Berichterstattung haben, wo sich doch so viel geändert hat und junge Betriebe auch mit vegetarischen und veganen Konzepten bestens geeignet sind, auch für junge Frauen da ihr Glück zu finden.
Du bist, glaube ich, du bist ja selbst aus der Sterneküche ausgestiegen. Hatte das mit dem Ton zu tun? Also würdest du jetzt sagen, wenn du es heute deine Ausbildung gemacht hättest, wärst du vielleicht dabei geblieben? Also hatte das damit zu tun, mit diesen Arbeitsbedingungen? Oder wolltest du schreiben und wusstest immer, das ist eigentlich dein Weg?
Nein, das hatte absolut damit zu tun, dass in der Zeit, in der ich aktiv in der Sterneküche gearbeitet habe, ich hatte das große Glück, dass ich bei Albert Bouly gelernt habe, der leider viel zu früh vor 10 Jahren verstorben ist. Albert Bouly war ein absoluter Feingeist und der hat uns Jungs, ich habe mit 17 da angefangen, meine Kochlehre zu machen, der hat uns Jungs beigebracht, dass Kochen und Genuss etwas auch mit persönlichem Stil zu tun hat. Und das war ein wunderbarer Mann und eine tolle Lehre. Und danach bin ich so in diese Sternemühle gekommen, die damals Ende der 80er bis Mitte der 90er noch wirklich geprägt war von viel Alkohol, roher Gewalt tatsächlich. Und irgendwann bin ich an dieser komischen Sache hängen geblieben. Wie können Menschen so wunderschöne Teller an den Gast bringen? Und aber solche Arschgeigen sein in der Küche. Das ging bei mir nicht mehr zusammen. Und deswegen habe ich irgendwann aufgehört und habe mich meiner zweiten Leidenschaft, dem Schreiben, zugewandt, aber über so eine Übergangsphase, wo ich einfach bei Essen und Trinken sowohl als Rezeptentwickler gearbeitet habe und nebenher eher privat mich auch im Schreiben erstmal probiert habe.
Ist es denn so, glaubst du, gehen Menschen immer noch gerne essen heute und lassen sich das auch was kosten? Ich hatte vorhin schon die Lieferdienste angesprochen. Es ist ja alles irgendwie, ist schneller geworden. So, gibt es immer noch also diese Genussmomente, wo Leute wirklich sagen, das passt auch bei uns ins Budget und das ist so ein Highlight? Oder, weil es gibt ja sehr viele Restaurants, eigentlich nicht allen geht's gut, aber siehst du das noch so oder verändert sich auch das?
Also es ist immer deine, es ist immer eure Entscheidung, wohin ihr essen geht, wie ihr essen geht. Und es gibt in allen Kategorien Preislagen und Angeboten treue Restaurant gehe. Was sich verändert, ist eben das, was angeboten wird. Was sich verändert, ist der Servicegedanke, der sehr viel mehr freundlich zum in Richtung des Gastes tendiert. Mhm. Und das ist schön, da ist viel Bewegung drin. Und Gastronomie hat es natürlich schwer, weil eben auch die Rohstoffkosten, die Personalkosten, alles fliegt einem um die Ohren. Aber ich sage immer, Leute, wenn es euch das wert ist, dann legt ihr das Geld beiseite und gönnt euch einen schönen Abend.
Mhm. Unser Thema ist ja eher das Selbstkochen. Was ist Kochen eigentlich für dich und auch für jeden anderen? Ist Kochen irgendwie auch ein Lifestyle? Geht es wirklich um eine Versorgung? Ist es auch eine Haltung? Also, oder gibt es alles? Wie würdest du Kochen beschreiben?
Also Kochen ist ein großes Glück, weil man hat es dann endlich mal selber in der Hand, was in so in einen reinwandert. Das hat ja auch was zutiefst Nahes. Überleg dir mal, wir lassen wenige Menschen an uns ran und beim Essen geht was in dich rein. Das ist wirklich wichtig zu wissen. Und wenn man da der Captain seiner Fähre ist und ein bisschen kochen kann, dann kann man selbst entscheiden, was man isst, wie man sich ernährt. Und daran angeknüpft sind Dinge wie Lebensglück, Gesundheit, Geselligkeit und Gesellschaft. Also ich sage auch immer wieder zu Eltern, gebt euren Kindern das mit. Bitte gebt ihnen mit, ein bisschen zu kochen, sich an einem Tisch vielleicht auch zu benehmen. Das ist wichtig. Das ist der gesellschaftliche Kitt. Die Sachen werden bei Tisch entschieden. Und wenn man da sicher ist auf diesem Parkett und zu Hause auch ein bisschen selber kochen kann, dann ist viel gewonnen fürs ganze Leben.
Hm. Und wo siehst du da so die deutsche Küche? Also wenn jetzt Kinder hier aufwachsen, ist ja eine große Bandbreite an Gerichten, auch regionale Geschichten. Also ist es ein einfaches, man vergleicht es immer mit Sprachen. Viele sagen immer, Deutsch ist die schwerste Sprache zu lernen, weil sie so viele Schleifen und Extras hat. Gilt das auch fürs Kochen? Also ist unsere Küche für den Einsteiger eher schwierig oder gibt sie eigentlich viele Möglichkeiten?
Finde ich gar nicht. Also was ist denn an einer Erbsensuppe oder einer Kartoffelsuppe schwierig? Das wäre jetzt das Erste, was mir einfiele. Tatsächlich prangere ich das ein bisschen an. Wir haben uns das ordentlich kaputt reden lassen, dass die deutsche Küche schwer wäre, fettig, fleischlastig. Das ist ja alles nicht der Fall. Ich habe schon vor 10 Jahren mit Deutschland vegetarisch einen Band vorgelegt, ein Rezept, ein Kochbuch, in dem ich gezeigt habe, welchen Reichtum wir sogar an vegetarischen Rezepten haben. Der Trick war, ich musste überall den Speck rausstreichen. Aber ansonsten ist das eine tolle Küche. Und wir können da sehr stolz sein. Und die Franzosen und die Italiener zum Beispiel, die wissen, ihre Küche zu zelebrieren und zu feiern. Das haben wir in Deutschland ein bisschen vergessen. Und ich kann immer nur dazu raten, sich die regionalen Gerichte mal anzugucken. Es ist ein großer Spaß und eine Riesenfreude, diesen Reichtum, den wir auch in unserem Land haben.
Wie kam so deine Verbindung zum vegetarischen Kochen? Weil du selbst isst ja auch tierische Produkte. War dir das als Trend sozusagen wichtig oder als Entwicklung? Oder geht es dann auch ein Stück weit um die Qualität, um die Herkunft? Also wie ist das so auf deinem Plan gelandet?
Ich habe früh gespürt, also als Kochbuchautor musst du eigentlich immer wissen, was interessiert die Menschen in 2 Jahren. Und ich habe sehr früh, schon 2013, habe ich gedacht, aha, das geht alles ganz schön in Richtung vegetarisch. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt selber kaum bis gar nicht vegetarisch gekocht und habe dann angefangen, für mich erstmal im stillen Kämmerlein, bis meine Frau die Reißleine zog und sagte, sag mal, du machst nur noch Pfannen und Eintöpfe. Und das war für mich ein wahnsinnig wichtiger Satz. Da habe ich nämlich begriffen, wenn wir vegetarisch kochen wollen und wenn wir das auch den Menschen verkaufen wollen, dann muss vegetarisch spannend sein. Du brauchst was zum Schneiden. Du musst irgendwas durch eine leckere Soße ziehen können. Mhm. So, du musst mehrere Komponenten miteinander abstimmen. All das, was einem Koch mit Fleisch oder Fisch als Ausgangspunkt klar ist, muss dann auch mit einer Möhre oder einem Sellerie funktionieren. Und damit habe ich selbst eine Freude an der Gemüseküche entwickelt, die dann sehr schnell auch in Kochbücher eingeflossen ist. Mein vorletztes Kochbuch, Simple and Clever Cooking, ist komplett vegetarisch, haben wir es nicht mal mehr draufgeschrieben. Also quasi als Selbstverständlichkeit.
Tatsächlich ernähren wir uns vegetarisch mit der gesamten Familie seit vielen Jahren. Und du hast recht, man hat oft so das Gefühl, vegetarisch wird von vielen gleich mit so einer gewissen Geschmacklosigkeit verbunden oder mit so einem Körner und dass man so in diese Müsli-Fraktion gehört und man sagt, nee, man hat sich ja nur entschieden, auf tierische Produkte zu verzichten, aber man hat ja nicht seinen Geschmack jetzt irgendwo abgegeben, sondern möchte schön. Genau die Soße haben und genau dieses runde Geschmack im Mund und Salz und die ganzen Gewürze. Und das merken wir auch bei den Restaurant-Tests zum Teilweise, dass die auch selbst sich auf vegetarisch oder vegane Küche spezialisieren, manchmal vergessen, dass es trotzdem auch diesen Bums braucht, ja, damit man glücklich da am Ende, ja, rausgeht. So, ne? Deshalb finde ich das gut, wenn das deine Philosophie ist, dass das quasi immer noch auch enthalten sein muss, damit es einen irgendwie zufrieden macht.
Absolut, größte Wichtigkeit.
Du betreibst ja selbst mit Nutri Culinary auch eins der meistgelesenen Genussmagazine in Deutschland. Deshalb, glaube ich, verfolgst du wahrscheinlich auch Blogs, YouTube, Social Media, was da passiert. Da gibt es ja eine Riesenszene dieser Foodblogger und Koch-Influencer. Du selbst fotografierst auch dein Essen und postest es, also bist du ja irgendwo auch Teil davon. Aber wie siehst du so diese Szene? Also du hast ja deine Skills und einen langen Weg, Dinge auch gelernt zu haben. Nun sind da sicherlich viele in dem Segment auch unterwegs, die Quereinsteiger sind oder aus anderen Ecken kommen. Also wie siehst du so diese Entwicklung auf Social Media insbesondere?
Ich bin dankbar für jeden Menschen, der sich für Küche, Kochen und Kulinarik interessiert. Das hat alles seine Berechtigung. Ich sehe das mit großer Freude, egal auf welchem Wissensstand das mitunter im Netz passiert. Freue ich mich sehr, dass es da nach wie vor eine lebendige Szene gibt. Ich freue mich auch, dass es Kochformate gibt im Fernsehen. Das ist alles wichtig. Und ich merke, dass eben der Food-Journalismus oder das klassische Rezeptmagazin im Print hat ja schwere Schläge einnehmen müssen. Das wird ja immer weniger. Also wo werden kulinarische Themen künftig verhandelt? Natürlich im Netz. Das war für uns mit ein Grund, Kaiserhappen zu gründen, weil wir gemerkt haben, der Food-Journalismus geht zurück. Diese Geschichten wollen und müssen aber weiter mit der gleichen Leidenschaft erzählt werden, nur eben woanders.
Okay. Wenn wir jetzt mal zum Thema Männer überschwenken, so bedienen wir mit unserem Magazin, auch mit dem Podcast um Männer Ü50 oder 50 bis 60, kann man die irgendwie mit ihren Kenntnissen am Herd und ihren Fähigkeiten, kann man die so zusammenfassen? Könntest du sagen, wo du unsere Generation siehst, eigentlich in ihren Kochkünsten?
Ja, da gibt es jetzt verschiedenste Bubbles. Und wenn wir mal ein paar Schubladen öffnen wollen, ganz zärtlich, dann wäre es tatsächlich immer noch und immer wieder die Grillschublade, die natürlich wirklich spektakulär professionalisiert worden ist auf Instagram und TikTok. Das begeistert auch mich. Das ist eine schöne Art. Da widerspreche ich auch dem Kollegen Tim Melzer, der immer sagt, Grillen ist nicht Kochen. Ich finde das schon ganz schön anspruchsvoll, wenn man das auf einem gewissen Niveau betreibt. Und dann gibt's natürlich die Füchse, die sich wirklich reinknien in spezielle Themen, die Kochkurse und Männerabende mit ihren Freunden machen, wo sie sowieso Koch-Social Clubs sich gegenseitig bekochen. Das finde ich ganz toll. Und da werden dann auch Themen vertieft. Da schlackere ich dann oft auch mit den Ohren, wenn die sich dann wirklich an die japanische Küche rantrauen oder mal mit Dashi und Umami-Flavors arbeiten und so. Das ist schon ganz toll. Ich glaube, dass es aber weniger Männer gibt, die so noch das klassische Versorgungskochen machen. Ich glaube, dass moderne Paare teilen sich das heute in einer gewissen Weise. Oder im Alltag nimmt man dann halt doch eher die schnelle Nummer.
Du reist ja auch um die ganze Welt, guckst in viele Töpfe und Küchen. Siehst du da, dass Männer in anderen Ländern besser kochen können oder mehr kochen oder Teil von diesem ganzen Kocherlebnis auch zu Hause sind? Nimmst du das wahr?
Ich glaube, in Italien kochen sie alle,
ja,
die Nonnas und die Männer. Das finde ich ganz, ganz toll. In Spanien ist das ähnlich, aber zum Beispiel in Japan, das ist ja mein großes Steckenpferd. Ich bin ja mit der japanischen Küche groß geworden, vom Tag 1 meiner Lehre an. In Japan kochen fast nur Männer. Also das sind alles Meister ihrer Klasse und die Frauen machen die Familienküche zu Hause. Und da sehe ich auch oft Parallelen zu Deutschland, dass wir Männer uns also dann gerne mal, wenn Gäste da sind, in den Vordergrund kochen und spielen und unter der Woche macht das dann die Lebensgefährtin. Das erlebe ich auch ziemlich oft.
Ja. Wo und wie können Leute einkaufen, die wirklich gesund und abwechslungsreich kochen wollen? Kochen und gutes Essen ist auch eine Frage des Budgets. Es ist ja eigentlich einfacher und billiger, ungesund zu essen. Und es gibt viele, die sagen, ich möchte eigentlich Bio kaufen, aber Bio-Gemüse, wenn man dann und Bio-Fleisch vielleicht noch, dann zahlst du eben fast Restaurantpreise für dein eigenes Kochen. Also wie kriegt man das hin, dass sich das so verankert, dass man bereit ist, das vielleicht auch auszugeben? Oder gibt es Möglichkeiten, dass man da irgendwo anders vielleicht shoppen kann?
Ich habe vor ein paar Jahren aufgehört mit der beruflich bedingten Vermittlung von Bauernhof-Romantik und Bio-Belehrung, weil ich gemerkt und gelernt habe, dass es genau ist, wie du sagst. Essen und Genuss, und das beginnt mit dem Einkauf, ist eine hoch individuelle Sache. Die ist bedingt durch das, was du magst, durch oft genug auch immer öfter durch den Geldbeutel, durch die Lebensumstellung. Habe ich da 4 Kinder sitzen oder keins? Das sind Unterschiede. Und zum Wochenmarkt zu gehen, ist wirklich ein Luxus, den man sich gönnen sollte. Das geht schon. Also ich zum Beispiel stehe dafür extra früh auf, damit ich das am Freitag, den Wochenendeinkauf, vor meiner Arbeit erledigt habe. Ich habe aber größtes Verständnis, dass das bei vielen gar nicht geht. Und deswegen kann ich nur sagen, wie ich persönlich einkaufe. Und ich überlasse das den Leserinnen meiner Kochbücher komplett. Ich mache keine Vorschriften mehr. Wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es aber tatsächlich die Beschäftigung mit dem, was man da isst. Also wenn ich zum Beispiel im Hochsommer in Edeka reinlaufe, um grüne Bohnen zu kaufen, weil jetzt gerade kein Wochenmarkt offen ist, ich aber heute Abend grüne Bohnen essen will, und ich stelle fest, dass die zur grünen Bohnenzeit immer noch aus Kenia kommen und Peru, da geht mir das Messer in der Sacktasche auf. Warum habe ich hier Kartoffeln liegen aus Ägypten? Wir sitzen hier in einem Kartoffelland. Die schmecken doch nicht. Die haben die Umwelt kaputt gemacht auf ihrem Weg hierher. Die müssen gekühlt werden. Es ist ein Albtraum. Und das ist das Einzige, wo ich gerne an alle appelliere. Leute, seid euch nach wie vor bewusst, euer Einkauf ist die Waffe eurer Wahl. Da kann jeder was beitragen, dass der Klimawandel nicht so schnell kommt und dass irgendwie anständige Lebensmittel bei uns kommen.
Ja, das stimmt. Ein anderer Faktor, der, glaube ich, Leute vom Kochen abhält, ist das Thema Zeit. Viele sagen, oh, ich habe keine Zeit und schieben deshalb irgendwas Schnelles in den Ofen und machen dann in der Zeit was anderes. Hast du so eine Faustform, wie lange dauert ein gutes Gericht? Du hast, glaube ich, auch Bücher entwickelt, wo man wirklich sagt, das muss gar nicht eine Stunde, anderthalb dauern, sondern gibt's da so eine Zeitangabe, die du geben kannst?
Ja, da bin ich nicht alleine. Die Kochbücher, die sich mit schneller Küche beschäftigen, sind ja sintflutartig angestiegen in den letzten paar Jahren. Ich finde das gut, weil das ist ein Schritt auf die Leserinnen und Leser zu. Ich selbst mache ja fürs Effilet-Magazin seit über 10 Jahren die schnellen Teller. Da zeige ich, dass Kochen in 10 bis 30 Minuten höchstens möglich ist. Und zwar was Spaß macht, was einen nicht überfordert und wo dann nochmal ein persönlicher Schlenker oder eine besondere Note drin ist. Ich sage immer, Leute, passt auf, eine gesalzene Tomate mit einem guten Olivenöl, ein paar heiße Kartoffeln mit einem Quark, das ist schon Kochen und das ist schon was einen abends glücklich machen kann. Und das Zweite ist, dass ich Kochen nicht als Stress verstehe. Gut, könnte man mir jetzt vorwerfen, ja, du kannst es ja auch. Aber es ist tatsächlich so, wenn man Kochen mal begreift als Me-Time, als Auszeit für sich, da kann man, während man die Kartoffel schält, seinen Gedanken hinterherhängen, sich mit seiner Partnerin oder seinem Partner unterhalten, einen Podcast hören, die Lieblingsplaylist mal wieder anschmeißen. Das ist doch Genuss und Entspannung pur. Und am Ende kommt dabei noch ein leckeres Essen raus, für das man dann auch noch beklatscht wird. Also toll.
Gibt es denn so eine Grundausstattung, die du in der Küche sehen würdest? Wahrscheinlich hast du in deinen Büchern dann auch dass du sagst, besorgt euch ein gutes Öl, bestimmte Gewürze. Also viele sagen ja auch, man muss dann immer pro Gericht einkaufen, weil dann so viele spezielle Sachen dabei sind. Oder geht es auch schon eigentlich mit ganz wenig? Worauf kommt es dann an?
Ich glaube, das Allerwichtigste sind scharfe Messer. Scharfe Messer machen Freude am Kochen. Scharfe Messer sorgen dafür, dass man schnell ist. Und wenn man sich dann mal in den Finger schneidet, ist das auch viel besser, wächst das wieder zusammen. Nein, Spaß beiseite, es ist tatsächlich so, scharfe Messer sind toll, eine gute Pfanne ist toll. Und dann an Zutaten, ich finde, man braucht nicht viel. In meinem Standardwerk, das tatsächlich Kochen heißt, sage ich, da gibt es auch so eine Seite, wo ich die Big Five erkläre. Sucht euch einfach mal 5 Gewürze raus, von denen ihr merkt oder wisst, dass ihr die in eurer Küche oft verwendet. Bei mir ist es zum Beispiel Kümmel, Piment d'Espelette, Curry, Fenchelsaat, ich bin totaler Fenchelsaat-Junkie, und Paprikapulver rauf und runter. So, mit den 5 Sachen koche ich schon viel, und was dann eben auch einen Effekt hat, ist, dass die 5 Sachen dann auch wegkommen. Diese riesigen Sammlungen, die Männer neigen auch oft zu, Männer, die gern kochen, neigen zu Gewürzschubladen, die sie dann gerne auch präsentieren. Das wird alles nicht besser. Auch Gewürze haben eine Haltbarkeit, die ätherischen Öle verschwinden, die Sachen werden auch muffig und tröge und sind zuletzt das Heim für Motten, die will keiner haben. Insofern ist da weniger oft mehr.
Ist denn, ich glaube, Freestyle fällt Männern oft so ein bisschen schwer, und deshalb sind ja gerade Bücher eine gute Möglichkeit, auch neue Dinge kennenzulernen und irgendwas so abzuarbeiten, oder hast du schon den Eindruck, es braucht auch immer so ein bisschen Improvisationstalent in der Küche? Es gibt ja, also ich kenne das von meiner Frau, die macht einen Kühlschrank auf, sieht ein paar Sachen und fällt ihr ein Gericht ein. Ich glaube, Männer sind eher so Rezeptkocher, oder?
Ich bin unsicher. Männer lassen sich ja ungern was vorschreiben, wenn ich dieses Plattitüde mal verwenden darf. Also man ist schon immer gerne selbst sein eigener Herr. Und meine Erfahrung mit kochenden Männern ist, dass sie, und da haben sie absolut recht, das Rezept ab einem gewissen Punkt von Kochkönnen nur noch als Inspiration hernehmen. Das gelingt auch ganz gut beim Kochen. Beim Kochen hast du immer die Möglichkeit, noch eine Abkürzung zu machen, einen Fehler noch mal auszugleichen. Kochen ist sehr gnädig, ganz anders ist es mit Backen und Süßspeisen. Da ist natürlich Disziplin und Rezepttreue Trumpf. Ja. Aber so beim Alltagskochen, da kann man nicht viel falsch machen. Und oft schreiben mir meine Leserinnen und Leser dann auch zurück, ich habe das Rezept gemacht, das war super. Aber ich habe den Salat durch diesen Salat ersetzt. Und ich habe statt der Kirschtomaten Pfirsiche genommen. Und wo ich dann merke, die haben eigentlich gar nicht mehr das Rezept gekocht. Und trotzdem habe ich erreicht, was ich will, dass Menschen zum Kochen kommen und Freude am Kochen haben.
Wenn du von deinen Leserinnen und Lesern sprichst, hast du so eine grobe Idee, wer auch sich für deine Bücher interessiert? Also ist das, vielleicht kannst du es auch über Social Media ablesen, wo man so ein bisschen so einen Einblick kriegt. Ist es eher jüngere oder ältere Generation? Wie ist so der Männeranteil? Also könntest du das so grob umreißen?
Ja, das sind überwiegend Frauen, ganz klar. Also Kochbücher werden von Frauen gekauft. Das ist auch in allen Kochbuchverlagen bekannt. Also man macht das doch überwiegend für eine weibliche Leserinnenschaft. Ich merke aber, dass ich auch ganz viele Follower und Freunde habe, die eben als Männer leidenschaftlich gerne kochen und dann sehr akribisch und dann die Bücher auch öfter in die Hand nehmen, länger daraus kochen. Das ist sehr schön zu sehen.
Der Markt der Kochbücher ist ja riesig. Also erstmal geben Verlage Werke raus, dann gibt es bekannte Köche, dann gibt es die schon angesprochenen Influencer, es gibt Promis, die dann irgendwie Kochbücher entwickeln. Wie findet man als Käufer aus dieser riesigen Menge so die für einen selbst passenden und guten Werke? Hängt das mit der Person dahinter zusammen? Sind das Empfehlungen? Kriegt man die geschenkt? Also wie siehst du so diesen Markt der Bücher?
Ja, das ist mein Spielfeld. Und ich besuche oft und gerne Kochbuchhandlungen wie hier den Kochkontor in Hamburg. Oder ich stelle mich, das ist sowieso auch ein Erlebnis, Samstagnachmittag mal in die Thalia Kochbuchabteilung in der Spitaler Straße und gucke mir mal an, was es so gibt und was die Menschen so kaufen. Und das lehrt mich beides oft Demut. Und dieser Markt ist natürlich wichtig für mich. Ich habe mir einen Namen gemacht, dadurch, dass meine Rezepte klappen und gelingen. Und das ist auch das Verdienst meiner Leserinnen und Leser, die aktiv auf Instagram und in den sozialen Medien die Rezepte weiter zeigen und sagen, guck, es ist wieder so der Hammer bei Stefan. Und das freut mich unendlich. Mhm. Das freut mich mehr als jede Kritik in einem Food-Magazin, wenn ich sehe, meine Leserinnen und Leser haben das neue Buch verstanden, sie kochen nach, sie sind begeistert und es sieht fast so aus wie bei mir, manchmal sogar noch besser. Da habe ich alles erreicht.
Ja. Und siehst du, wenn du das so im Buchhandel dann beobachtest, sind das so Impulskäufe, dass die Leute sagen, Mensch, das Cover sieht gut aus oder das Thema spricht mich an oder blättern die rein und gucken sich Bilder an und sagen, oh, das ist mir fast zu abgehoben oder das kriege ich auch hin. Also ist, früher weiß ich, dass man oft Kochbücher verschenkt hat, wenn man dann irgendwo eingeladen war und wusste nicht so genau, was man mitbringt. Das ist vielleicht auch wieder der Mann, der dann sagt, ach, dann suche ich demjenigen Kochbuch aus. Italienische Küche wird dem bestimmt gefallen. Das ist wahrscheinlich auch überholt, weil man heute eben über Social Media auch viel tiefer reingehen kann und auch vorrecherchieren kann. Aber siehst du das so, dass also Leute da sich auch spontan entscheiden? Oder meinst du, die haben wirklich die Vorkenntnis und gehen dann gezielt zu deinen Büchern zum Beispiel?
Das ist ganz unterschiedlich. Auf jeden Fall gehen alle ins Regal und nehmen sich den neuesten Otto Lengi raus. Das ist wirklich ein Phänomen. Wenn ich aber sonst Käuferinnen und Käufer im Buchhandel beobachte, merke ich, dass die oft die gleichen Fragen und die gleichen Wünsche haben. Seit vielen Jahren kommen die und kaufen vegetarische und vegane Bücher oft für die Söhne und Töchter, die ausziehen, wegziehen, zum Studium gehen. Mhm. Das ist ganz beliebt, gerade in der Vorweihnachtszeit geht eigentlich nichts anderes. Dann gibt es Leute, die wissen nicht, was sie wollen und die blättern dann oftmals ganz schrecklich flüchtig durch die Bücher. Da bin ich immer ganz traurig, wenn das meins ist. Dann denke ich so, jetzt hast du ja gar nicht gesehen, was ich da auf Seite 23 und jetzt stellst du das schon wieder zurück. Und tatsächlich ist aber übrigens die meistgestellte Frage im Kochbuchhandel ist, kriege ich denn alle Zutaten? Hm. Und das habe ich gelernt. Also da ist bei mir in meinen Kochbüchern, ich schreibe es mittlerweile hinten drauf, mit Zutaten, die sie überall bekommen. Weil das ist schon wichtig. Also den Menschen barrierefreies Kochen nahezubringen ist wichtig, denn es muss barrierefrei sein, damit sie überhaupt loslegen. Wenn die merken, ich brauche schon so einen Katalog an Spezialgemüse und Supersoßen, dann sind die zu Recht schon mal genervt.
Hm. Du hattest ja auch die japanische Küche angesprochen als eine, die du sehr favorisierst. Gilt das auch für die japanische Küche mit den Zutaten oder muss man da wirklich einmal quer durch den Asia-Shop?
Da habe ich Glück. Also ich habe 3 Bücher zur japanischen Küche geschrieben und die funktionieren alle tatsächlich mit ganz wenig Aufwand. Und das Glück, das ich dabei habe, ist, dass die japanische Küche so groß geworden ist, dass es mittlerweile Dinge, die ich in meiner Lehrzeit noch als Spezialität begriffen habe, zum Beispiel Wasabi, Miso-Paste oder eingelegten Ingwer, kriegst du heute im Supermarkt. Hm. Und zwar völlig problemlos und verschiedene Sorten. Hm. Und in der japanischen Küche ist ja sowieso, die ist sehr minimalistisch, da ist sowieso weniger mehr. Und da kommt man mit einem kleinen Grundgeschirr extrem weit.
Hm. Was ich mir noch als Thema ausgesucht habe, war so dieses Streetfood. Du hast ein Streetfood-Kochbuch gemacht. Ist ja auch ein Trend, also auf irgendwelchen Märkten oder Veranstaltungen stehen dann so die Wagen. Das ist ja auch, glaube ich, irgendwie so eine Männerküche. Also die finden das auf jeden Fall cool, weil das fast ein bisschen Fastfood ist, aber trotzdem auch immer irgendwie mit Pfiff und in ganz vielen Ausprägungen. Was ist so dieser Style der Streetfood-Küche? Ist das auch geeignet für so einen Einsteiger? Hast du da vielleicht mal ein Gericht oder zwei, wo du sagst, so sind da so passende Aushängeschilder?
Ich habe 2013 mit Auf die Hand eines der ersten Bücher zum damals aufkommenden Streetfood-Phänomen in Deutschland geschrieben. Und meine Nichte, die war damals 7, hat gesagt, endlich hat der Stefan mal ein Buch geschrieben, wo mir jedes Rezept schmeckt. Das ist natürlich eine wahnsinnig zugängliche Küche und die begeistert Männer besonders, weil es da wirklich, das ist lecker, das ist würzig und genau wie du sagst, was Streetfood eigentlich gemacht hat, Streetfood hat aus Fastfood Good Food gemacht. Mhm. Man fühlt sich gut, man isst in Gesellschaft, es ist einfach, es ist barrierefrei. Jeder versteht, was es da gibt. Das ist ganz wichtig und das gründet den Erfolg von Streetfood. Und jetzt im Herbst erscheint wieder nach 10 Jahren ein Streetfood-Kochbuch von mir. Es heißt diesmal Green Street und ich habe das Ganze mal vegan-vegetarisch betrachtet. Und das war sehr schön. Nach 10 Jahren, auch für die Reportagen dieses Buches, habe ich dann Menschen getroffen, die damals gestartet sind. Wie ist es denen ergangen und so? Und da ist dieses Streetfood-Phänomen, ist heute ganz anders, als es damals war. Die Wagen sind weniger geworden, die Foodtrucks. Das liegt sehr viel am Beamtendeutsch und an Verboten in den Innenstädten. Das konnte nie so richtig landen. Die Festivals sind nach wie vor da und sehr erfolgreich. Viele Streetfood-Leute haben sich aber mittlerweile niedergelassen, haben eigene Restaurants oder kleine Imbisse, wo sie ihre Sachen verkaufen. Finde ich ganz toll. Es hat unsere Küche extrem bereichert in den letzten 10 Jahren. Und das ist längst nicht mehr nur der Burger, das ist zuletzt ganz groß, sind jetzt gerade Tacos im Kommen und zwar nicht irgendwelche amerikanischen Versatzstücke, sondern die Menschen interessieren sich jetzt für original mexikanische Tacos und das ist eine Genusswelt, die kann ich euch nur sehr ans Herz legen. Das macht unheimlich Spaß. Die Ramen sind groß geworden in Deutschland in den vergangenen 3, 4, 5 Jahren, dadurch, dass eben Ramenläden aufgemacht haben im urbanen Bereich. Ich empfinde das alles als große Bereicherung und unsere Welt wächst zusammen. Für mich tut sie das an dieser Stelle und nicht, wenn die grünen Bohnen aus Kenia kommen.
Du hast jetzt schon angesprochen, dass du schon wieder an einem neuen Buch arbeitest. Du produzierst jedes Jahr Bücher. Wie viel Arbeit steckt in so einem Kochbuch? Und ich kenne viele andere, die auch Buchautoren sind, die immer sagen, aus monetärer Sicht lohnt sich das gar nicht. Das ist glaube ich, bei dir anders. Du lebst ja auch davon. Aber wie viel Zeit steckst du erstmal in so ein Projekt?
Das ist sehr nett. Nein, ich lebe nicht davon. Ich muss tatsächlich noch arbeiten gehen. Nein, also Spaß beiseite. Kochbuch machen ist etwas, da braucht man viel Leidenschaft für. Und das dauert, so ein Kochbuch, ein gutes zu machen, brauchst du mindestens ein Jahr. Von der ersten Idee bis zum fertigen Buch, das du in der Hand hältst und das im Handel ist. Also braucht man eigentlich mindestens ein Jahr, wenn man es sorgfältig macht. Hinzu kommt, wenn du jahreszeitlich arbeitest, musst du auch abwarten, bis die Saison da ist, bis der Steinpilz da ist, bis der weiße Spargel da ist. Das sind so zwei Beispiele, die eigentlich schon diktieren, zu welcher Zeit du welche Aufnahmen machst oder machen kannst. Tatsächlich ist es hart verdientes Brot. Die Umsätze sind nicht so riesig. Das ist schon, hat viel mit Leidenschaft zu tun und das sage ich als ein Autor, der durchaus eine Bekanntheit hat und viel gekauft und gelesen wird, aber Umsätze, wie sie zum Beispiel unsere FernsehköchInnen erreichen oder Jotam Ottolenghi oder Jamie Oliver, Gennaro Cortaldo, davon sind wir weit entfernt. Was aber sehr schön ist, das Ausland entdeckt Deutschland als Kochbuchland. Meine japanischen Bücher sind zum Beispiel vielfach übersetzt worden. Du findest sie jetzt in Ländern von Slowenien bis Spanien, wo ich in Spanien erreiche ich sogar 2. und 3. Auflagen und das freut mich sehr. Und ich sehe das dann auch immer, wenn dann plötzlich ein spanischer Instagrammer mich verlinkt, auch wieder große Freude. Ist einfach toll.
Für ein Kochbuch braucht es ja Rezepte. Wie entwickelst du die denn? Ist doch alles irgendwie schon erfunden. Also man schreibt ja aber nicht ab oder kopiert. Also sammelst du Rezepte, bereist du die Länder oder wo holst du die Inspiration und wie gibst du dem dann so deine persönliche Note?
Es ist tatsächlich so, du kannst das Rad äußerst selten neu erfinden. Das gelingt fast gar nicht. Es ist alles irgendwie schon mal gekocht worden. Aber du kannst es dir zu deinem Rezept machen. Ich stehe zum Beispiel seit vielen Jahren einfach für eine Minimalisierung und Verschlankung von Rezepten. Ich mache Rezepte einfacher. Ich addiere dann aber vielleicht noch mal einen schönen Twist. Das sind einfach so Dinge, die Spaß machen. Und da hilft mir auch meine Ausbildung als Koch, dass ich auch wirklich verstehe, was ich da tue. Und wenn ich zum Beispiel in einer Fruchtsoße den Zucker ersetze durch eine Konfitüre aus dieser Frucht, das sind so kleine Sachen, die machen Spaß, das sind Sachen, die helfen, wenn ich den Leuten zeige, wie man einfach auch mit Sojasauce zum Beispiel heimische Gerichte pimmt, das ist ein Knaller. Und solche Geschichten, die erzähle ich gerne und inspiriert werde ich von Kolleginnen und Kollegen, inspiriert werde ich vor allen Dingen sehr viel im Netz. Und da habe ich zum Beispiel auch immer ein Auge in die USA und nach England, wo oft Trends und Strömungen zuerst entstehen. Und da kann man sehr hübsch gucken als Kochbuchautor, was könnte auch in Deutschland als nächstes kommen? Die sind uns oft 2, 3, 4 Jahre voraus tatsächlich.
Reist du dafür dann auch? Also bist du für deine Bücher auch, wenn du japanische Küche machst, besuchst du das Land auch für eine längere Zeit? Machst du das auch in anderen Ländern?
Ja, ich reise eigentlich wahnsinnig viel. Da hat es zu Corona-Zeiten natürlich bedingt einen Einbruch gegeben, aber davor war ich echt wirklich auf der ganzen Welt unterwegs und ich liebe das Reisen. Ich liebe mir anzugucken, was machen die anderen, wie funktioniert es, mich da reinzufuchsen. Das ist vor Ort am besten. Ich spreche mit Köchinnen und Köchen, ich spreche mit den Produzenten. Ich habe zum Beispiel meine letzte Japan-Reise, hatte ich den großen Luxus, eine Übersetzerin an meiner Seite zu haben. Plötzlich kannst du mal reden mit den Leuten. Ist ganz toll, wirklich. Aber ich koche nicht wahllos alles. Es gibt ja da dieses Problem der Aneignung, warum soll jetzt also die Kartoffelnase plötzlich vietnamesisch kochen. Davor habe ich größten Respekt. Und wenn ich sowas koche, dann sage ich auch immer, es ist jetzt nicht das Original, sondern es ist meine Adaption. Mit großem Respekt habe ich das jetzt gekocht.
Mhm. Du hast auch ein Buch für Festival- und Campinggerichte gemacht. Warst du dafür dann auch im Camper unterwegs? Weil das sind ja eingeschränkte Möglichkeiten. Man hat oft nur 2 Herdplatten, wenn schlechtes Wetter ist. Ansonsten vielleicht noch ein Gasgrill draußen. Ich glaube, früher gab es auf dem Festival Fritten und Bratwurst und im Camper halt Erbsensuppe oder Ravioli vom Gaskocher. Ist das abgelöst worden, weil Leute da auch anspruchsvoller sind oder mit welchen Gerichten kann man da punkten?
Ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern mir da das Edukative gelungen ist. Ich komme aus einer Camperfamilie. Das war die Art des Urlaubs, die ich schon seit Kindesbeinen an kenne und genossen habe. Dieses Unterwegssein, diese Freiheit unter freiem Himmel kochen, das ist mir eigentlich gleich in der Kindheit schon gegeben worden. Mhm. Und Open Air, mein Camping- und Festival-Kochbuch, böse Zungen behaupten, ich habe das nur geschrieben, um reisen zu können. Es ist nämlich tatsächlich so gewesen, dieses Buch ist komplett on the road entstanden. Ah. Also wir haben oben im Norden angefangen, in Roskilde, das war unser erstes Festival. Und dann sind wir mit dem Bus in 6 Etappen bis runter nach Pula, Kroatien gefahren, zu diesem Techno-Festival, was es da gibt. Und haben überall Stationen gemacht, haben dort live gekocht. In diesem Buch ist nichts gestellt oder im Studio gemacht. Es ist alles unter Live-Bedingungen. Wir haben für die neuen Kumpels, die man dann so findet auf diesen, in diesen Zusammenhängen, wir haben für die gekocht, wir haben mit Künstlern zum Teil gekocht und alles wirklich mit einem Stöfchen, einem Grill und einer Pfanne und einem Topf. Und das funktioniert prima.
Kochst du denn inzwischen nur noch für Bücher oder bist du auch wirklich, wenn du keine Produktion hast, leidenschaftlich oder auch zu Hause oder hast du dann genug und sagst du, nee, das Kochen ist quasi eher der berufliche Teil?
Auf keinen Fall. Ich weiß, die Grenzen verschwimmen total. Ich koche jeden Abend, wenn das möglich ist, für mich und meine Frau. Und ich probiere da natürlich Sachen aus. Das ist mein Experimentierfeld. Also ich koche jeden Abend. Ich koche wahnsinnig gerne für Gäste. Und da mache ich es auch nicht unter 3 Gängen. Da bin ich wie die vorhin genannten Männer, da möchte ich natürlich dann schon brillieren und mal zeigen, was ich kann.
Ja.
Ich koche für mein Leben gern. Das ist sogar so, dass wir mittlerweile die Urlaube so planen, dass wir entweder mit dem Camper unterwegs sind oder wenn wir mal fest irgendwo bleiben wollen für 2 Wochen, brauche ich eine Küche. Das heißt, wir mieten uns ein Bungalow oder ein Apartment, weil ich finde es fast schon einen Affront, in einem fremden Land zu sein. Die Produkte des Landes liegen vor deiner Nase und du hast keine Möglichkeit, jetzt dieses fantastische französische Huhn zu kochen mit diesen fantastischen Gemüsen, die du da gefunden hast. Darum bin ich auch im Urlaub. Nach 3 Tagen werde ich nervös und muss kochen.
Du hattest vorhin schon auch das Thema Social Media und sozusagen den Nachwuchs dort angesprochen. Bist du als jemand, der gedruckte Kochbücher schreibt, eigentlich so eine aussterbende Gattung? Also hast du so den Eindruck, irgendwann wird nur noch mit YouTube-Tutorials und Insta-Reels und Pinterest-Pins gekocht? Oder ist es für viele doch immer noch schön, ein gedrucktes Kochbuch in so einen Buchständer auf den Küchentresen zu stellen und da sozusagen ihr Rezept analog und nicht digital abzuarbeiten?
Tolle Frage. Und es ist, wie du es schon andeutest, es ist so, dass die Leserinnen und Leser von Kochbüchern sind roundabout in unserem Alter. Das geht so los, 30 plus und nach oben offen. Und diese Leute wissen Print noch zu schätzen. Das sind auch immer Menschen, die ein bisschen Schiss haben, ihre Electronic Devices mit in die Küche zu nehmen und das zurecht, weil da dampft's, da kippt Wasser um, da kocht was über. Es ist insgesamt nicht empfehlenswert und das Kochbuch hat da natürlich eine ganz andere Bereitstellung. Hinzu kommt das gut gemachte Kochbücher und das ist der Deal. Wir müssen uns wirklich anstrengen, Kochbücher zu machen, die nicht reine Rezeptsammlungen sind, sondern die dich entführen in eine Welt, die dir eine Welt aufmachen mit Geschichten, damit das sowohl auf dem Sofa als auch in der Küche funktioniert. Die müssen gut gemacht sein, die müssen aufwendig gemacht sein. Dann hat das Kochbuch noch wirklich eine lange, erfolgreiche Zeit vor sich.
Ja, sehr spannend. Das ist auch für mich ein schönes Schlusswort. Deshalb, lieber Stefan, vielen lieben Dank für deine vielen Tipps, spannenden Hinweise. Wenn wir jetzt noch unseren Hörern irgendwas mitgeben wollen, gibt es noch so eine Zusammenfassung, dass du sagen kannst, wie kann man nun anfangen, seine Kenntnisse und Fähigkeiten in der Küche zu erweitern? Hast du vielleicht auch ein Buch, wo du sagst, das ist so vielleicht das Bestverkaufte oder so das Grundlagenbuch, hattest du vorhin angesprochen, gibt es so eins? Also wie können wir noch so den letzten Twist den Leuten jetzt mit auf den Weg geben?
Also es gibt einfach zwei Dinge, dass man sich einmal bewusst wird, dass eben, wie schon erwähnt, ein Tomatensalat, eine gekochte Kartoffel mit Quark sind schon ein Essen. Und dann, wenn man weitergekommen ist, sich nicht zu überfordern, sondern Dinge wirklich zwei, dreimal zu kochen, um eine Sicherheit zu gewinnen. Und wenn man ein Kochbuch von mir kaufen möchte, mit dem man auch vielleicht gerade als blutiger Anfänger besonders weit kommt, dann ist es tatsächlich mein Standardwerk Kochen aus dem Christian Brandstätter Verlag. Und ganz einfach und auch für jüngere Menschen gut geeignet, das kann man also wirklich den Söhnen und Töchtern, die das Haus verlassen, gerne in die Hand drücken, ist Simple and Clever Cooking, ebenfalls aus dem Brandstätter Verlag. Das sind die zwei Bücher, die kein großes Grundthema haben, sondern sich dem Kochen im Allgemeinen nähern und das ist super für den Start.
Alles klar. Das verlinken wir natürlich in den Shownotes, auch deine anderen Kanäle, auf denen du aktiv bist. Deshalb, ich glaube, dieser Austausch mit der Community, du bist da auch erreichbar und ansprechbar und kannst deshalb den Leuten dann auch weiterhelfen. Ein Satz aus unserem ersten Kontakt, den muss ich nochmal aus der Schublade zaubern, als wir per Mail sozusagen uns auf diesen Podcast-Termin verständigt haben, weil den musst du mir noch erklären. Du schriebst da, dass du auch gerne mal darüber sprechen würdest, was Altern mit Souveränität zu tun hat, was Souveränität mit Mode zu tun hat und warum Birkenstocks auch mit dem Niedergang der Handwerksbäcker und Metzgereien zu tun haben. Kannst du mir das erklären?
Lieber Kai, da machst du jetzt nochmal einen Riesenfass auf zum Schluss. Ich möchte das sehr, sehr gerne erklären, weil ich gemerkt habe, in diesem ganzen eingangs erwähnten Problemen mit dem 50. Geburtstag, habe ich gemerkt, welches Glück einem doch beschieden ist, 50 und über 50 zu sein. Und was mich begeistert, auch an Männern meines Alters, ist, wenn sie eine gewisse Souveränität ausstrahlen. Die haben wir uns verdient, die können wir uns auch leisten. Und es ist schön, älter zu werden und dass einen nicht jeder verarschen kann und man einfach eine Menge gelernt hat auf dem Weg. Dazu gehört für mich auch, zur Souveränität gehört für mich auch ein bestimmter Stil in der Mode, in der Kleidung, dass man also nicht als Berufsjugendlicher rumrennt, wäre mir schon sehr wichtig. Und die von dir angesprochenen Birkenstocks sind für mich die größte Entgleisung, die Männer tragen können. Da müsst ihr jetzt an den Boxen sehr, sehr stark sein. Ich finde es schwierig. Man kriegt so Hobbitfüße und es ist einfach, ich weiß, die sind scheiße bequem, aber wir sind Männer und wir wollen doch auch im Alter noch gut aussehen. Also das würde ich lassen. Und es ist diese ganz deutsche Bequemlichkeit, wo es einem so ein bisschen egal ist, Hauptsache man hat es bequem, hängt viel zusammen eben mit so Sachen wie, ich kaufe meine Brötchen im Supermarkt und nehme auch gleich noch die Aufbackbrötchen für Sonntag mit, da muss ich nicht aus dem Haus. Doch. Unbedingt. Der Bäcker hat offen. Geht mal dahin und nicht in Birkenstock. Das wäre schön. Oder jeder andere Latschen. Also ich meine, unsere Generation, wir sind doch mit Sandalen aufgewachsen. Die waren doch schon so grottenhässlich. Jetzt ziehen wir die freiwillig noch mal an. Also ich finde nicht.
Super. Vielen lieben Dank für die Erklärung. Also folgt gern den Kanälen von Stefan. Besorgt euch mal eins von seinen Kochbüchern. Legt einfach los. Es lohnt sich und es ist gar nicht so schwer, wie ihr vielleicht denkt. Auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen. für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, abonniert gerne den Podcast, hinterlasst eine Bewertung, gebt uns Feedback. Wir melden uns bald mit weiteren spannenden Themen und Gästen und ich sage tschüss und vielen Dank, lieber Stefan.
Vielen Dank, Kai. Dankeschön.